Wenn du mich nicht kennst, ich heiße Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ja, ich möchte euch mal kurz erklären, wo wir uns als Kirche im Moment befinden. Wisst ihr, ich verstehe meine Rolle als Pastor, was ja Latein ist und Hirte bedeutet, insbesondere darin, dass ich die Kirche geistlich leiten und ernähren darf. Das, was ein Hirte eben auch tut. Ja, der hat so seine Herde und er bringt sie auf die Wiesen und so, dass die versorgt sind und so. Und was mir bei dieser Aufgabe besonders hilft, ist, dass wir im Laufe eines Jahres thematisch in unterschiedlichen Seasons sind. Nenn es Jahreszeiten, nenn es irgendwie Abschnitte, wie auch immer. Aber es gibt immer wieder Themen, die wir besonders unter die Lupe nehmen wollen und eine Zeit lang uns damit beschäftigen. Wir kommen gerade aus einer Zeit, in der wir uns intensiv mit dem Jakobusbrief beschäftigt haben. Und die Beschäftigung mit diesem Brief hat uns dabei geholfen, gleich zu Beginn des Jahres, das ja geprägt ist davon, dass man sich irgendwelche Dinge vornimmt, Vorsätze oder so, ja, dass uns das hilft, unsere Wurzeln tief zu treiben in dem Wort Gottes und in dem Glauben an Gott, indem wir uns 12 Lehren, die der Apostel Jakobus da niedergeschrieben hat, angesehen haben. Wir hatten dazu unsere 7 Tage des Gebets und Fastens, was auch eine starke, ermutigende, richtig, richtig gute Zeit war. Und wisst ihr, am 14.2. diesen Monats ist wieder Valentinstag. Die Geschäfte sind wieder voll mit Inspiration für Geschenke. Und an dieser Stelle will ich die Gelegenheit mal nutzen, liebe Männer, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um unseren Frauen mit einer Aufmerksamkeit zu zeigen, wie lieb wir sie haben, wie dankbar wir für sie sind und dass wir sie wertschätzen. Das darf und muss auch zwischen den Valentinstagen geschehen, okay? Also bitte warte nicht immer nur auf diesen besonderen Tag, aber eben das kann man nutzen. Und spätestens jetzt, nachdem ich uns alle daran erinnert habe, wisse, lieber Mann, deine Frau hat diesbezüglich nun gewisse Erwartungen, okay? Du hast es gehört, am Sonntagmorgen in der Gemeinde. Liebe Frauen, ihr habt jetzt die Gelegenheit, einen bestätigenden Blick zu euren Männern zu werfen, ja? Nick ihm mal zu und sag, ja, genau, ich erwarte, okay, egal. Wisst ihr, und den Valentinstag nehmen wir im Februar zum Anlass, um im Monat Februar besonders über Themen wie Beziehung, Partnerschaft, Ehe, Familie, Sexualität und so weiter zu sprechen. Und ich will dir sagen, das wird eine spannende 4-teilige Predigtserie, die du nicht verpassen solltest. Und heute und die kommenden 3 Sonntage wollen wir über das sogenannte Hohelied Salomos sprechen. Die Bibelleser unter uns, okay, schon mal gelesen, interessant. Nun, bevor wir dazu kommen, okay, für diese Predigtserie sind mir 2 Grundregeln ganz, ganz wichtig beim Zuhören all dieser Themen, auf die wir uns bitte miteinander verständigen. Die erste Regel lautet wie folgt: Höre diese Predigten für dich. Okay, höre diese Predigten für dich. Nicht für deinen Sitznachbarn, auch nicht für deine Frau oder deinen Mann, deine Verlobte oder deinen Verlobten, deine Freundin oder deinen Freund. Stupse sie nicht an und spar dir Kommentare wie, das solltest du dir aufschreiben. So, okay. Es wird hilfreicher sein, wenn du diese Predigten zunächst für dich hörst, okay? In jeder Predigtserie über das Thema Beziehung, Ehe und so weiter, haben wir nämlich die Tendenz, das rauszuhören, was wir meinen, unser Partner unbedingt hören müsste, okay? Oh Mann, hoffentlich hat er das gehört. Ja, das werde ich nochmal ansprechen, das sollte er oder sie sich aufschreiben und so weiter. Bitte unterlasse das. Es wird uns mehr nützen, wenn du diese Predigten zunächst für dich hörst und dein Leben und deine Beziehung und den Stand, in dem sie sich befindet. Und die 2. Regel lautet, schaue nicht zurück. Schaue nicht zurück. Wenn wir in die Bibel schauen und uns das Ideal von Beziehung gezeigt wird an vielen Stellen, dann vergleichen wir es oft mit dem, was in unserem Leben bereits lief. Hier ist das Ideal der Bibel und hier ist mein Leben. Und meine Beziehungen und all das, was ich bereits erlebt habe. Und im Bereich der Beziehung hast du bestimmt Erfahrungen gemacht. Das Leben geht gar nicht ohne Beziehung. Wir sind daraufhin angelegt. Wir brauchen Beziehungen auf so unterschiedlichen Ebenen. Du wirst gute Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch weniger gute. Und es ist gar nicht verkehrt, Vergangenes zu reflektieren, versteh mich nicht falsch. Doch hat dies auch die Gefahr, dass es uns lähmt, vorwärts zu kommen, wenn wir darin verhaftet sind, in dem, was war. Das, was kaputt gegangen ist, das, was nicht gut lief. Wenn wir darüber nachdenken, dann meinen wir oft, okay, das bin ich, so bin ich nun mal und ich schaffe es nicht, vorwärts zu kommen. Lieber Freund, ich will dir sagen, bitte schaue nicht zurück. Weißt du was? Im Bereich der Beziehungen, Gott macht alles neu. Gott ist in dem Geschäft, alles neu zu machen. Er ist der Schöpfer Gott, er spricht ein Wort und es geschieht. Er braucht nicht Material, er braucht nichts zur Grundlage. Er spricht ein Wort und es kann entstehen, er kann Dinge neu machen, Herzen verändern. Deswegen schaue nicht zurück, sondern schaue voller Hoffnung nach vorne und dass Gott dir helfen kann, im Bereich der Beziehung zu wachsen, in gesunde, starke Beziehung hineinzukommen. Er kann einen Neuanfang schenken. Genauso wie unser Internet-Router öfter mal resettet werden muss, oder? Wenn das Ding wieder nicht funktioniert, irgendwie dann drückt man den Reset-Knopf und es baut sich neu wieder auf. Gott kann das tun, auch in unserem Leben, im Bereich der Beziehungen. Okay, diese beiden Dinge sind mir wichtig. Höre diese Predigten für dich und schaue nicht zurück. Das wird uns sehr, sehr helfen, das einzuordnen und das wirklich annehmen zu können für unser Leben. Okay, steigen wir ein, das Hohelied Salomos. Der Titel dieser Predigt heute lautet Anziehungskräfte. Anziehungskräfte. Das Hohelied Salomos, wörtlich übersetzt, heißt der Titel Lied der Lieder. Im hebräischen Sprachgebrauch gibt es recht oft diese Doppelungen, die irgendwie zeigen sollen, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Herr der Herren und so weiter. Ja, das finden wir an einigen Stellen. König aller Könige und so weiter. Das Hohelied ist das Lied der Lieder. Es ist ein bekanntes, aber nicht ganz so gut verstandenes Buch der Bibel. Es ist ein Buch aus dem ersten Teil, nämlich dem Alten Testament. Und wir finden dort 8 Kapitel voller Liebesgedichte. Diese preisen die Schönheit der Liebe, auch der erotischen Liebe, in Liedern und ist zugleich ein Bild für die Liebe Gottes zu seinem Volk. Es spricht in vielen eindrücklichen, bildlichen Metaphern, die für uns heute nicht immer leicht zu verstehen sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Kapitel 1, Vers 9. Da spricht ein Mann, ich werde uns diejenigen, die da sprechen, gleich nochmal vorstellen. Aber der Mann spricht dort und sagt Folgendes. Ich vergleiche dich, meine Freundin, einer Stute an dem Wagen des Pharao. Mach einer Frau mal bitte dieses Kompliment. Okay? Hast du mich gerade mit einem Pferd verglichen? Ja. Weißt du, vor 3000 Jahren hat das funktioniert, heute nicht mehr so. Deswegen, wir müssen diese Bilder verstehen. Bitte nicht nachmachen, auch wenn es so in der Bibel steht. Okay? Damals hatte der Pharao tolle, komplett weiße Pferde und jeder wusste das, was der hat die besten Pferde weit und breit, okay, die waren ein Vermögen wert und jeder wusste, boah, so eine Pferde willst du haben, ja, wenn du so ein Pferd hast, ist der Hammer und das hat damals jeder verstanden, heute nicht mehr, bitte nicht nachmachen. Wisst ihr, um das Hohelied zu verstehen, müssen wir 3 Sprecher, die nach und nach in den Gedichten sprechen, voneinander unterscheiden. Ich will euch die 3 mal zeigen. Da ist auf der einen Seite der Geliebte. Wir kennen seinen Namen nicht, es ist ganz oft auch einfach er, der dort spricht. Aber wir wissen aus dem Hohelied, was er beruflich macht. Er war Hirte von Beruf. Er kommt ganz, ganz oft zu Wort. Und dann natürlich sein Gegenstück, die Geliebte, ist eine Jungfrau und ihren Namen kennen wir. Sie heißt Sulamit oder auch Shulamit. Die beiden sprechen zueinander in unterschiedlichen Szenen. Und dann gibt es dort noch einen Kreis von Freundinnen. Dort im Hohelied werden sie genannt die Töchter Jerusalems, die sie das auch immer wieder kommentieren, diese Beziehung, das, was die beiden miteinander haben. Die ersten 3 Verse, die wir uns heute ansehen, führen uns zu unserem ersten Punkt heute Morgen, Hohelied 1 ab Vers 4. Nimm mich mit zu dir, komm, lass uns eilen. Der König hat mich in sein Zimmer geführt. Und die jungen Frauen von Jerusalem sagen, wir wollen jubeln und uns über dich freuen, wollen uns an deiner Liebe mehr als an Wein berauschen. Hier melden sich die Freundinnen zu Wort und sie bringen ihre Freude über die großartige Beziehung zum Ausdruck, die Sulamit mit ihrem Geliebten hat. Mensch, wir hätten auch gern so eine Beziehung. Das, was ihr habt, das ist etwas Besonderes, das ist etwas so Schönes. Sie freuen sich darüber und sie geben dem Ausdruck. Und dann spricht die junge Frau und sagt, ja, zu Recht lieben sie dich. Ich bin dunkelbraun und schön. Ihr Mädchen von Jerusalem, braun wie die Zelte von Kedar, wie die Zeltdecken Salomos bin ich. Hier spricht die junge Frau und eröffnet das Thema Anziehungskraft, indem sie sagt, dass sie weiß, obwohl sie sehr braune Haut hat, sehr dunkel ist, findet sie sich dennoch schön. Ich werde das gleich erklären. Sie sagt dann weiter, starrt mich nicht an, weil meine Haut so dunkel ist. Die Sonne hat mich dunkel gebräunt. Die Söhne meiner Mutter ärgerten sich über mich und ließen mich die Weinberge hüten. Doch meinen eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Diese junge Frau, Sulamit, sie musste aus Ärger oder vielleicht auch zur Strafe draußen arbeiten, in den Weinbergen und wurde durch die Sonne braun bzw. sehr dunkel. Heute legen sich die Sonne stundenlang absichtlich in die Sonne, um möglichst braun zu werden. Bei uns oder wir alle haben sogenannte Kellerbräune, ja, vielleicht kennst du das auch, okay, es wird Mai, Juni, Juli und ja, du ziehst halt erstmal eine kurze Hose an, wuhuhu, ist das weiß, so, ne? Und wir wollen braun werden, wir fliegen in Länder, wo es warm ist und legen uns stundenlang in die Sonne, um braun zu werden. Weißt du, damals war das Schönheitsideal etwas anders. Weiß zu sein war schöner als braun. Denn braun waren aufgrund der Temperaturen und der harten Arbeit im Freien eh fast alle. Und mit der Zeit wurde die Haut bei der vielen Sonne trocken und rissig. Nur die Reichen und die Schönen mussten nicht raus. Sie konnten im schön klimatisierten Gebäude bleiben, wo es kühl ist. Sie mussten nicht raus, konnten vielleicht, was weiß ich, Milchbäder nehmen, um ihre Haut zu pflegen oder so. Keine Ahnung, wie die das damals gemacht haben. In diesen Worten steckt der Gedanke, dass viele Menschen von falschen Dingen angezogen sind. Oft, weil sie bloß das Äußere, auf das Äußere achten. Doch Sulamit kann sagen, obwohl mein Äußeres nach dem damaligen Standard nicht so ansehnlich ist, fühle ich mich dennoch schön. Ich fühle mich dennoch gesehen, ich fühle mich dennoch wert, weil mein Geliebter mich dennoch liebt. Mein Äußeres mag dem Standard nach nicht so toll sein. Ich habe nicht die Modelfigur oder was, den Style, den die ganzen Styler haben, keine Ahnung, ja. Aber ich kann mich dennoch schön fühlen. Warum? Weil die Liebe meines Partners mich schön macht, okay? Das Erste, was ich dir sagen will, lieber Mann, liebe Frau, lieber Freund, liebe Freundin, lieber Verlobte, lieber Verlobter, egal was die Standards sind, deine Liebe ermöglicht deinem Partner, sich schön zu fühlen und sich angenommen zu fühlen und wertgeschätzt zu sein. Egal was das Äußere ist und der Blick nach außen ist hier gar nicht, sondern ihr Geliebter sieht sie, wie sie ist und sie darf sich schön fühlen. Sie sagt ja auch, starrt mich nicht an. Ihr schaut auf das Äußere, doch mein Geliebter sieht mich, wie ich bin. Und dann sagt sie, doch meinen eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Das ist so das Letzte hier. Und damit meint sie ihren eigenen Körper. Aufgrund der schweren Arbeit im Freien konnte sie nicht so auf sich Acht geben, wie sie es gern getan hätte. Und dennoch fühlt sie sich schön. Und auch heute gibt es vielleicht Umstände, die es dir schwierig machen, so auf dich Acht zu geben, wie du es gern tun würdest. Sei es Arbeit, sei es Kinder, die das irgendwie erschweren und schwierig machen. Sei es irgendeine Krankheit, irgendwelche Herausforderungen. Aber dennoch ist Schönheit in dir. Und unsere Aufgabe als Partner ist es, das an die Oberfläche zu befördern. Im ersten Buch Samuel lernt der Prophet Samuel eine wichtige Lektion. Er wurde beauftragt, einen König zu finden für das Volk Israel. Und in dem Ganzen spricht Gott zu ihm und sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Ich sehe, was vor meinen Augen ist. Ich sehe euch alle und ihr seht mich, ja. Ich weiß nicht, was sich in deinem Inneren befindet. Ich weiß nicht, welche Gedanken dich gerade beschäftigen, auch während du jetzt diese Predigt hörst, was das hervorruft in dir. Aber Gott sieht dein Herz. Da darfst du dir sicher sein. Kennt jeden Gedanken. Es gibt nichts, was verborgen ist für ihn. Und wir sollten diesen Blick Gottes mehr und mehr bekommen, dass wir nicht urteilen nur nach dem Äußeren, sondern dass wir versuchen, an das Innere ebenfalls heranzukommen. Auch für unsere Beziehungen. Wir sollten Ausschau halten nach einer Anziehungskraft, welche über das Körperliche, das Äußerliche hinausgeht. Physische Anziehungskraft ist wichtig und hat ihren Platz. Ich hoffe, dass das jedem von uns so geht, dass wir angezogen sind von anderen und gerne mit ihnen zusammen sind und so. Darüber werden wir auch noch in einer der Predigten intensiver nachdenken. Ich werde darüber sprechen. Doch es gibt etwas, was wichtiger ist. Und ich will es mal so nennen, geistliche Anziehungskraft. Und was die geistliche Anziehungskraft angeht, will ich dir sagen, eine der besten Dinge, die du jeder Beziehung, die dir etwas bedeutet, geben kannst, ist deine Liebe zu Gott. Nicht die besten Witze, nicht das beste Zuhören, nicht das beste was auch immer, sondern das Beste, was du den Menschen und den Beziehungen um dich herum geben kannst, die dir etwas bedeuten, ist deine lebendige und aufrichtige Beziehung zu Gott. Dass du davon sprichst und dass Menschen dir das abspüren und abmerken, ja, meine Güte, der Markt ist aber begeistert von Gott. Das wird ihn zum größten Segen. Und hierzu möchte ich drei Gedanken mit uns teilen, die uns dabei helfen können, darin zu wachsen. Das erste ist wie folgt überschrieben: Liebe Gott und bete ihn leidenschaftlich an. Es ist keine Sünde, seine Liebe zu Gott in leidenschaftlicher Anbetung nach außen zu zeigen. Als Christ musst du nicht zum Lachen in den Keller gehen. Okay? Als Christ musst du nicht zum Beten in den Keller gehen, musst du überhaupt nicht. Im Gegenteil, du darfst es nach außen zeigen. Es darf sichtbar werden. Manchmal haben Menschen ein verkehrtes Verständnis davon, wie man sich in einer Kirche zu benehmen hat. Wo auch immer her das kommt, wo auch immer die Prägung herkommt. Ruhe und Zeit zur Besinnung sind absolut berechtigt und wichtig. Das ist gut. Doch wenn wir zusammenkommen, dann lasst uns Gott leidenschaftlich und voller Hingabe anbeten. Ich glaube, hier spielt noch irgendeine Musik im Hintergrund. Könnt ihr einmal schauen, liebe Technik? Man sagt ja über uns Deutsche, dass wir uns nicht so wirklich freuen können oder nicht so wirklich feiern können. Oder so. Wir sind ein bisschen steif, ne? fällt uns das schwer. Da haben es andere Völker, andere Nationen irgendwie, die haben es viel mehr im Blut. Die bewegen sich, die tanzen sich, da ist Rhythmus, da ist Musik und so weiter. Aber ich habe folgende Beobachtung gemacht. Geh mal in ein Fußballstadion. Da sind dann die lieben Deutschen, denen man sagt, die sich nicht freuen können und so weiter, die da stehen und jubeln und die Arme heben und klatschen, da wird geschrien und so weiter, wird gefeiert und ich denke mir, meine Güte, das stimmt ja gar nicht. Wir können es ja doch. Das, was uns begeistert, da kommen wir auch aus uns heraus. Und ich wünsche mir so sehr, wenn ich über Kirche nachdenke, wie wäre das, wenn diese Leidenschaft auch in der Kirche ihren Platz hätte? Wo wir Gott anbeten und ihn groß machen und ihm die Ehre geben, wo wir klatschen und die Hände hochheben. Ja, keine Ahnung, wie man es im Stadion macht und sein Team anfeuert. Lass uns Gott anfeuern, lass uns ihn feiern und ihm die Ehre geben. Und deshalb, liebe Männer, Hände aus den Hosentaschen und ab in den Himmel damit, okay? Liebe Frauen, mach den Mund auf und singe. Nicht die Arme verschränkt und ist ja gar nicht mein Lieblingslied heute und ist zu laut und so weiter und so fort. Nein, sondern lass uns doch mal herauskommen aus uns und Gott die Ehre geben, die er allein verdient. Wir tun es ja nicht, weil wir uns nur danach fühlen, sondern wir tun es, weil er es verdient. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht stumm bleiben und die Arme verschränken. Öffne deinen Mund und öffne dein Herz für die Anbetung Gottes. Das, was in deinem Herzen ist, das darf sichtbar werden, auch nach außen. Menschen werden deine Leidenschaft für Gott sehen und es wird sie anziehen und es wird sie anstecken. Ein zweiter Gedanke ist, komme in deine göttliche Bestimmung. Könnt ihr einmal weiterschalten? Danke. Fang an, im Leben von anderen einen Unterschied zu machen zu Gottes Ehre, indem du Menschen mit deinen Gaben und deinen Talenten dienst. Daniel hat es vorhin gesagt und ich will es einfach kurz aufgreifen. Wir haben ein Tool bei uns in der Gemeinde, das heißt Next Steps. Wir wollen dir helfen, einfach nächste Schritte gehen zu können, herauszufinden, womit du begabt, beschenkt bist, was deine Talente sind und so weiter, dass du es einsetzen kannst, um im Leben von anderen Menschen einen Unterschied zu machen. Das wird dazu beitragen, dass deine geistliche Anziehungskraft wächst, weil du es nicht nur für dich behältst, was Gott dir gegeben hat, sondern Gott zur Verfügung stellst und ihm dienst. Und das dritte heißt, habe einen göttlichen Standard. Habe einen göttlichen Standard. Das betrifft insbesondere die Phase des Kennenlernens. Hey, wer von euch kann sich an die Phase dieses kribbeligen Kennenlernens erinnern? Ja? Bei mir ist auch noch nicht so lange her, so 5 Jahre, ja. Ist eine schöne Phase, sehr aufregend, das ganze Kennenlernen. Und man schreibt sich bis tief in die Nacht, man telefoniert stundenlang, ja, man weiß schon gar nicht mehr, worüber man reden soll, aber man will miteinander reden. So total die spannende Zeit, total aufregend und schön. Und weil das so ist, braucht, glaube ich, besonders diese Zeit einen guten und gesunden Rahmen. Ihr solltet miteinander darüber sprechen können, wie weit ihr miteinander gehen könnt und wo Stoppschilder gesetzt sind, um nicht in Situationen zu kommen, die außerhalb des Willens Gottes für euer Leben sind. An dieser Stelle will ich einfach mal ein Wort an die Singles sagen. Ein wirklich geistlicher Mann wird Ausschau halten nach einer geistlichen Frau und andersrum genauso. Wenn der Bruder, den du datest, im Lobpreis die Hände nur in der Hosentasche hat, nicht mitsingt, total inaktiv ist, sich nirgends einbringt, die Bibel nicht liest und sie nicht kennt, sich keine Zeit nimmt für Gebet und es für ihn keinen göttlichen Standard gibt, was euer Kennenlernen angeht, liebe Schwester, dann solltest du dir einen anderen Bruder suchen, okay? Weil das Äußerliche allein reicht eben nicht aus. Es braucht auch eine geistliche Anziehungskraft. Erst das stellt uns auf ein Fundament, das ein gemeinsames Weitergehen irgendwie ermöglicht oder ermöglichen sollte. Unterschätze diese Dinge nicht und überschätze das Äußere ebenfalls nicht. Manchmal müssen wir uns die rosarote Brille von Freunden oder Familie auch mal abnehmen lassen, um klar sehen zu können. Unsere Emotionen allein sind nicht ausreichend, um weitreichende Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Es braucht mehr. Und als Menschen, die Gott nachfolgen, die ihn lieben, die von sich sagen, hey, wir sind Christen, wir folgen Jesus nach, sollte das unbedingt ein Kriterium sein bei deiner Partnerwahl. Hat mein Partner dieselbe Beziehung zu Jesus? Hat er Leidenschaft und Hingabe für ihn? Wird das unsere Ehe, unsere Beziehung, wie auch immer, stark machen? Stehen wir auf demselben Fundament? Bitte unterschätze das nicht. Und jetzt lesen wir ein bisschen weiter. Hohelied 1, ab Vers 9. Einer prachtvollen Stute vor dem Prunkwagen des Pharaos gleichst du, meine Freundin. In einer anderen Übersetzung hatte ich uns das schon eben gelesen. Wir sprachen bereits über dieses Kompliment. Aber was der Geliebte hier auch tut, er nennt sie, die Sulamit, seine Freundin. Hier steht das hebräische Wort Raya oder Rayach. Vielleicht kommt da auch der Name Raya her, keine Ahnung. Ja? Aber das, was sie miteinander haben, geht weit über eine körperliche Beziehung hinaus. Sie sind sich gegenseitig Begleiter, beste Freunde, Ansprechpartner, die ihr Leben miteinander teilen. Die Hochs und auch die Tiefs, die schönen Dinge, aber auch die hässlichen Dinge, die es so gibt. Anmutig sind deine Wangen, umrahmt von schmückenden Kettchen. Anmutig ist dein Hals mit der Perlenkette. Wir wollen dir goldene Kettchen mit silbernen Perlen machen. Und dann sagt die junge Frau, solange der König auf seinem Lager liegt, meine Güte, sie vergleicht ihn mit einem König, krass, verströmt mein Nadenöl seinen Duft. Mein Geliebter ist für mich wie ein mit Myrrhe gefüllter Beutel, der zwischen meinen Brüsten ruht. Nun, ich weiß nicht, wie diese Beutel aussahen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er wirklich dankbar wäre, so ein Beutel zu sein. Aber wir müssen dieses Bild verstehen. Was sie sagt ist, auch wenn wir örtlich voneinander getrennt sind, spüre ich dich nahe bei mir. Du bist nahe an meinem Herzen, ich trage dich in meinen Gedanken, ich trage dich an meinem Herzen. Für die Liebenden im Hohelied gibt es auf der ganzen Welt nur sie beide füreinander, so verknallt sind die ineinander. Lange bevor sich die Liebenden körperlich begegnen, sprechen sie über die Dinge, die ihnen auffallen, die sie schön finden und geben dem in Worten Ausdruck. Das geht tiefer als physische Anziehung. Es geht hier um emotionale Anziehung. Besonders wir Männer müssen es, glaube ich, lernen, den emotionalen Bedürfnissen unserer Frauen zu begegnen. Kann jemand Amen sagen? Nein, lass es sein. Hey, wisst ihr was, wir Männer, wir haben genauso emotionale Bedürfnisse, nur liegen die irgendwie anders und sind vielleicht nicht so, für uns auch schwieriger irgendwie zu kommunizieren. Ja? Aber wenn wir die emotionalen Bedürfnisse unseres Partners mehr wahrnehmen und ihnen begegnen würden, dann stärkt das die Beziehung wie kaum etwas anderes. Drei Dinge sollen uns hierbei helfen. Schätze Wert. Unterschätze nicht die Bedeutung von Wertschätzung, ehrlicher Wertschätzung. Nicht einfach Worte, man sagt es einfach, nein, was auch so gemeint ist. Wenn dir nicht gefällt, was du siehst bei deinem Partner, dann schau dir auch mal an, was du sprichst. Wenn dir nicht gefällt, was du siehst, dann schau dir an, was du sprichst. Was du sprichst, wirst du bekommen. Wenn du deinem Mann ständig sagst, dass er dumm ist, dann wirst du einen dummen Mann haben. Ist einfach so. Wenn du deiner Frau die ganze Zeit sagst, du bist so ein Angsthase, du traust dich nichts, dann wirst du eine ängstliche Frau haben, die Schwierigkeiten damit haben wird, aus sich rauszukommen, Neues zu wagen, mutig zu sein. Wenn dir nicht gefällt, was du siehst, schau doch mal drauf, was du sprichst zu deinem Partner. Ermutige, baue auf. Das, was du bei deinem Partner sehen willst, das musst du aktiv wertschätzen. Du kannst es dir vielleicht in einem Bild vorstellen, wie da ist etwas sehr, sehr Kostbares in deinem Partner verborgen. Und indem du es ansprichst, indem du es wertschätzt, holst du es immer mehr und mehr an die Oberfläche. Irgendwann wird es sichtbar. Irgendwann geht es in Fleisch und Blut über. Unsere Worte haben Macht. Sie verändern. Wir ändern damit einander. Wertschätze. Baue auf. Gib Acht auf deine Worte. Ist ganz, ganz wichtig. Und hier ein kleiner Hinweis für die lieben Männer. Bei der Frau beachte das Sein, nicht die Fehler. Beachte ihr Sein. Liebe Männer, verwendet Sätze, die wie folgt beginnen. Du bist wertvoll. Du bist so schön. Du siehst so klasse. Du bist bezaubernd. Du siehst aus wie eine Stute. Nein, das sagen wir nicht. Du bist einfach klasse. Du bist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann setze dort Worte ein. Achte auf ihr Sein, das wird sie total pushen, das wird sie emotional näher zu dir bringen, indem du solche Worte sagst. Und beim Mann, liebe Frauen, beachte das Tun, nicht die Fehler. Männer wollen Respekt und Anerkennung für das, was sie getan und geleistet haben, weniger dafür, wer sie sind. Wir definieren uns eben auch recht viel über das, was wir tun und so weiter. Ne? Männer haben auch das Problem mit dem Vergleichen und so. Wenn dein Mann vom Rasenmähen wieder reinkommt, dann sag ihm nicht, oh, ja, wird ja auch mal Zeit, ne? Habe ich dir vor 2 Wochen schon gesagt, der Rasen muss mal geäst, hast du es endlich mal gemacht. Sage das nicht. Sage, mein lieber Mann, der Rasen sieht so klasse aus jetzt. Vielen Dank. Du hast das richtig gut gemacht, ja? Unser Rasen sieht besser aus als bei den Nachbarn, ist ja der Hammer, ja? Und du wirst sehen, wie er dann auf einmal so ganz stolz wird und dann, okay, was soll ich noch machen? Welchen Schrank soll ich aufbauen? Ja? Welchen Baum soll ich fällen? Und so, weißt du, das macht was. Sag ihm, was du siehst. Sag ihm, was er leistet. Sag ihm, was er tut. Und es wird emotional Nähe schaffen. Ganz, ganz wichtig. Und ich komme bereits zum Ende dieser Predigt. Oh. Es gibt eine unstillbare menschliche Sehnsucht danach, jemand anderen ganz zu kennen und selbst ganz gekannt zu werden. Kannst du Amen dazu sagen? Ich habe diese Sehnsucht. Du auch? Ich habe die Sehnsucht, gekannt zu werden von jemandem. Eine Person zu haben, bei der ich mich öffnen kann, sein kann, wie ich bin, die mich durch und durch kennt und dennoch liebt. Diese Sehnsucht, lieber Freund, sie kommt von Gott. Und deshalb brauchen wir auch ihn, um wahre Erfüllung in Beziehungen zu finden. Es geht nicht ohne ihn und ohne seine Gedanken und ohne seine Maßstäbe für eine solche Beziehung. Und diese Sehnsucht, die wir in unserem Herzen spüren nach einem Partner, den wir kennen dürfen und der uns ebenfalls ganz kennt, zeigt uns auch die Sehnsucht Gottes nach uns. Gott hat es in unser Herz gelegt, damit wir spüren, mit derselben Sehnsucht mal 100 sehnt sich Gott nach dir und nach mir, dass wir Beziehung und Gemeinschaft haben mit ihm. Das soll uns darauf hinweisen, ja, Gott will auch in Beziehung sein mit dir. Und das ist das, was ich dir heute Morgen auch sagen will. Gott will Beziehung haben mit dir. Unabhängig davon, was du über dich denkst. Vielleicht ähnlich wie die Sulamit über sich dachte, oh, ich bin ganz braun, aber ich fühle mich dennoch geliebt. Vielleicht denkst auch du, so wie ich mein Leben lebe, kann Gott mich nicht lieben. Wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben getan habe, was ich nicht getan habe, was ich unterlassen habe, Gott kann mich nicht lieben. Doch kann er und tut er. Und seine Liebe soll dein Leben verändern. Die Begegnung mit ihm soll dein Leben verändern. Die Sehnsucht zeigt uns, dass Gott sehnsüchtig nach uns Ausschau hält. Auch nach dir. Ich möchte heute Morgen gar nicht einen klaren Aufruf machen, irgendetwas zu tun. Die nächsten Wochen werden wir das machen. Aber was ich heute Morgen tun möchte, ist, ich möchte für unsere Beziehungen beten. Vielleicht gibt es auch Probleme. Gehört in das Leben von jedem Einzelnen dazu. Wenn mir ein Paar sagt, wir streiten uns nie, wir haben nie Probleme, alter Schwede, ihr habt richtig Probleme, okay? Das gehört dazu, dass man auch mal Dingen Raum macht irgendwie und den Frust los wird und dann Dinge klärt, das gehört dazu. Ich weiß nicht, wie deine Beziehungen so aussehen in deinem Leben, zu deinem Partner, zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deinen Arbeitskollegen, auf all den Ebenen. Aber was ich weiß ist, Gott ist der Erfinder von Beziehung. Und er ist die beste Hilfe, die wir uns vorstellen können. Ich will darum beten, dass wir uns gemeinsam in diesen Wochen auf eine Reise begeben und sagen, Gott, ich lasse dich da hinein. Meine Ideen werfe ich über Bord und bitte dich, Herr, hilf mir, dort zu wachsen. Hilf mir, Dinge neu sortieren und neu ordnen zu können. Und an dieser Stelle lade ich uns ein. Lass uns einen Moment still werden. Und wenn du möchtest, schließ doch auch mal deine Augen. Es geht mir nur darum, dass wir uns einen Moment konzentrieren. Und um eine Sache will ich dich nur bitten. Willst du heute Morgen die Entscheidung treffen, heute, ab heute und in den nächsten Wochen Gott in deine Beziehung hineinzulassen? Bitte erteile ihm das Mandat, in dein Leben hineinzusprechen, Dinge zu verändern, deine Sicht auf Dinge, auf Beziehungen, auf deinen Partner etc. zu verändern. Ich möchte uns einen Moment geben, wo du es ganz persönlich, leise für dich Gott sagen kannst. Wenn du es möchtest, sag es ihm jetzt. Gott, ich danke dir für diesen Morgen so sehr. Ich danke dir für den Gottesdienst, den wir feiern dürfen. Und wir feiern ihn in deinem Namen und in dem Bewusstsein, dass du hier bist. Du bist der Gott, der Beziehung geschaffen hat. Du hast es dir erdacht. Mit all den Anziehungskräften, die es da so gibt. Geistliche, emotionale, physische. Du bist der Gott, der sich's erdacht hat. Und all dem wollen wir erkennen und sehen, wie sehnsüchtig du nach uns Ausschau hältst. Vater, ich bete heute Morgen für die Beziehungen, die wir alle haben. Überall da, wo ein Bruch drin ist. Überall da, wo es Probleme gibt und unausgesprochen Dinge gären. Herr, bete darum, dass dein Friede dort hineinkommt. Dass Beziehungen heil werden. Dass du uns hilfst, Schritte zu gehen, die dazu beitragen, dass Dinge gesund werden. Herr, ich bete darum, dass du uns Weisheit gibst, zu sehen, wo sollen wir um Beziehungen kämpfen und wo ist es an der Zeit, vielleicht auch Beziehungen loszulassen. Schenk uns einen klaren Blick dafür. Ich bete für heute, aber auch für die nächsten Wochen, wo uns dieses Thema begleiten wird, dass es uns allen zum Segen wird, weil wir uns auf dich einlassen, auf dein Wort, weil wir dir das Mandat geben. Herr, sprich zu mir. Hilf mir in dem ganzen Chaos, in dem Wirrwarr von Beziehungen, wo wir oft unfähig sind, Dinge zu formulieren und zu sagen, wie es uns wirklich geht oder wie der Zustand ist. Herr, deine Klarheit und dein Frieden soll hineinkommen und Beziehungen sollen gesund werden in deinem Namen. Und wir alle sagen Amen, Amen, Amen.